War nicht überhaupt so.
Ich antworte nicht auf seine Scheißfragen, ehrlich gesagt.
Halt, stopp!
Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Ausfall!
Ach, die Toni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Cool.
Hallo, mein Freund.
Hallo.
Wie geht es dir?
Manche würden sagen, long time no here. Das Gute ist, das ist auf so einer besonderen Meta-Ebene gewesen. Ich habe in den letzten Wochen öfter mal wieder OG-IGVS-Hörer live auf Events getroffen.
Ja.
Oder jetzt letztens war auch, das war auch total geil, da ging's los. Wir machen jetzt ja hier bald Tischtennis Bundesliga und so weiter. Mit wir meine ich ja nicht nur mich, sondern tatsächlich auch uns an der Stelle. Und da habe ich jetzt so die ersten Gespräche geführt und dann auch mich zusammengesetzt mit den Kommentatoren von Borussia Düsseldorf. Und der Call ging halt wirklich los mit dem guten Falk. Falls er zuhört, liebe Grüße. Falls nicht, nicht Lirum Larum, sorry, nämlich vielleicht, ich muss es piepen eventuell. Warte, ich mache mir mal kurz einen Marker, den piep ich eventuell, falls er Lirum Larum nicht hört. Aber erstes Wort vor ihm war so, du Dirk, ich hätte eine Frage, bist du eventuell mein Lieblingspodcaster von damals? Und dann, das war natürlich Hammer so, ne? Und dann, das war das Geile, deswegen entschuldige ich mich jetzt nicht für die ewig lange Pause, weil ich mich in den letzten Wochen halt immer noch bei IGVS-Hörern entschuldigt habe. So, und irgendwann war so der zweite Satz, ja übrigens, sorry nochmal, ne? Das ist vielleicht nicht ganz so gelaufen ist, wie du dir das damals gewünscht hättest. Aber hoffentlich hattest du ein paar schöne Jahre und jedes Mal, das will ich betonen an der Stelle, jedes Mal war die Antwort, ja, es war sehr schön mit euch beiden.
Ja, ohne Scheiß, das finde ich auch. Und ich finde, es ist ein bisschen ein Blessing in Disguise, dass die, oder in Disguise, wie fachkundige Leute sagen würden, dass die, also mit steigender Reichweite sozusagen, kommt halt auch häufiger so dieses völlig random, dass du mit jemandem ins Gespräch kommst und er dich dann einfach mal ganz kurz bepöbelt, obwohl du den vorher in einer völlig anderen Welt zugeordnet hast. Also was ist der Bekannte von einer Bekannten? Du hast gar nicht über Podcast oder sonst irgendwas geredet und dann redest du 20 Minuten über irgendwas und dann guckt er dich irgendwann an und sagt, könntest du aber ruhig mal wieder einen Podcast aufnehmen, ne? Das ist immer so dieses, ach Mann, also das ist eigentlich schöner, wenn einen niemand kennt, weil dann hast du diese ausgewählte Bubble, wo du weißt, die sind richtig sauer auf dich gerade, aber der kannst du dich quasi entziehen, wenn du nicht in den Raum reingehst sozusagen, wo die sich bewegt. Aber wenn du random von irgendwelchen Leuten angesprochen wirst und sagst, ey, Mensch, ne? Alles gut und so, ja, Job läuft und so weiter und so fort und ja, dies, das und ja, wie war der nächste Urlaub und so. Ja, aber kannst du ruhig mal wieder einen Podcast aufnehmen. Wenn das so ins Privatleben so richtig reinschwappt, das ist nicht gut. Also wir müssen erfolgloser werden wieder.
Das stimmt, das ist fast das Unangenehmste tatsächlich. Also stellt euch jetzt mal vor, ihr seid ja die nur aus der Ferne so ein bisschen anonym vielleicht dann sauer sind auf uns. Aber wenn dann halt wirklich Leute real in unserem Leben so neben uns stehen, die sehen einen bei irgendeiner Gelegenheit und die gucken dich dann so quasi an, warum bist du jetzt gerade hier und trinkst ein Bier?
Genau.
So, hä? Du könntest die Stunde doch locker mal nehmen und dich mit Arne zusammensetzen und einen Podcast aufnehmen, du dummes Dreckschwein. Also,
das ist halt das Schlimmste. Wenn die einen bei einer Freizeitaktivität oder in so einem normalen Setting treffen und auch so, weiß ich nicht, Mittwoch 17 Uhr und so, wo du wirklich nicht sagen kannst, ja, ich habe gerade einfach keine Zeit, geht gerade nicht, weil so, ey, Digga, du stehst hier beim Minigolf und trinkst Latte Macchiato, so offensichtlich hast du ja Zeit für solche Dinge. Ich muss dir was beichten, ich habe es in letzter Zeit immer, wenn ich angesprochen wurde, komplett auf dich geschoben.
Du bist also, so ein dummes Dreckschwein.
Ich habe ihn dir einfach rüber, aber nicht so von wegen, Dirk hat keinen Bock, sondern Dirk hat wirklich extrem viel zu tun gerade, der schafft es nicht, was 70% die Wahrheit ist, insofern reicht mir das völlig, aber ich habe dich da eventuell ein bisschen in die Schusslinie geschoben. Ich hoffe, das ist okay.
Ja, es ist ja auch so. Also 100% Real Talk. Ich meine, zu 70% ist es wirklich die Wahrheit, dass wir beide sehr, sehr viel zu tun hatten, weil wir jetzt gemeinsam an ähnlichen Projekten auch oft arbeiten und so weiter und man eventuell mitbekommen hat für Leute, die nicht nur den Podcast hören, sondern so ein bisschen die Spontan-Geschichte verfolgen, dass da halt jetzt echt sehr, sehr, sehr viel los war im Sommer. Aber gut, wollen wir jetzt auch gar nicht drüber reden, das ist langweilig, von daher. Ich habe ein bisschen Urlaub gemacht, da werde ich auch vielleicht noch gleich mal kurz anschneiden, weil ich so ein Thema auf jeden Fall habe, aber ich möchte natürlich von dir erstmal wissen, wir haben uns ja kurzzeitig gesehen, ich war auch mal wieder in deiner Wohnung, überhaupt erst zum zweiten Mal, wie ja festgestellt, ist nicht mehr ganz so krass hipstermäßig, muss ich sagen. Also wir können gerne da anfangen, ich kann es für alle auch nochmal erzählen, dass Rennrad, was Arne übrigens nie benutzt hat, hängt nicht mehr an der Wand. Nein, auf dieser Ebene sind wir nicht mehr. Aber du hast natürlich dadurch, dass du jetzt auch weiblichen Einfluss hast, das ist halt die krasse Stufe. Du bist selber so ein kleiner Dekorateur, also du legst schon Werte darauf, dass dann hier in der Ecke nochmal ein kleines Regal ist und vielleicht mal so was draufsteht, so ein kleines, du hast so ein, zwei Pieces, die definitiv cringe sind und jetzt hast du halt auch noch dazu den weiblichen Einfluss von Leonie natürlich und es ist so, es ist schick, Es ist gut, ich habe mich auch wohl gefühlt, als ich da war. Es sieht gut aus, keine Frage, es ist eine schicke Wohnung, aber es ist schon so an der Schwelle von zu viel. Also wenn wir jetzt eine Lebensbibelfrage machen würden und wir würden sagen, wie viele Deko-Items darf man überhaupt in der Wohnung haben, mein Freund, und nicht in jedem Zimmer, dann wäre wahrscheinlich die Anzahl, die aktuell bei euch in jedem Zimmer steht, so eigentlich das, was ich gerne für die gesamte Wohnung sagen würde.
Ey, dann bin ich erstens froh, dass wir diese Frage noch nicht gestellt haben und vor allem, dass du sie nicht beantwortet hast oder wie auch immer.
Das war, glaube ich, nicht richtig.
Das war Futur plusquam Futur 4. Irgendwie sowas, neue Zeitform entwickelt. Ich finde, also erstens will ich von dir wissen, was die 2, 3 Gegenstände sind, die jetzt noch cringe sind. Da kannst du mal kurz drüber nachdenken, weil ja, das Rennrad.
Sag bitte, komm, gib's bitte nochmal zu. Welchen Spruch hattest du nochmal im Bad?
Nee, da möchte
ich
nicht drüber reden.
Sag es bitte, komm bitte.
Nein,
sag es. Bitte.
Nein, kann ich nicht. Weil das ist der einzige Punkt, den ich dir gebe, dass ich wirklich eine Zeit lang einen komischen Hang zu so ironischen, halb pseudo-lustigen Sprüchen hatte, die dann halt auf irgendwelchen Plakaten gedruckt irgendwo in der Wohnung hingen. Schwierig, also da gehe ich mit, ist schwierig, aber da hängt eigentlich nichts mehr von. Also die haben eigentlich alle den Weg in die Tonne gefunden, deswegen, I don't know. Und ich finde nicht, dass wir so viel Deko haben. Also ich finde, wir sind ja schon eher, sagen wir mal, skandinavisch-minimalistisch eingerichtet.
Niemals.
Doch.
Das ist wirklich völliger Quatsch. Also ich finde es ein bisschen asozial, dass du es jetzt tatsächlich nicht zugeben willst.
Weil
naja,
okay,
Bad
da stand.
Okay, komm,
stand nein, das kann ich nicht, Mann.
Mach es jetzt.
Das ist mir so unangenehm.
Mach
okay.
Es bitte.
Aber ihr müsst euch vorstellen, der Spruch ist eh schon scheiße, aber er visuell funktioniert er besser, als wenn ich ihn jetzt vorlese. So wie muss
ich
man mal
fast
kurz,
mein Bier ausgespuckt,
kurz vorschieben. Also da stand einfach in relativ weißer, schlichter Typo auf schwarzem Hintergrund. Es fühlt sich so dumm an, das vorzulesen, wirklich. Da stand, my wife told me to stop singing Wonderwall, Punkt, Absatz, I said maybe, Punkt, Punkt, Punkt.
Oh Gott.
Ich glaube, man versteht.
Oh, es ist wieder
man versteht es. Und man kann es wirklich nicht, man kann's nicht vorlesen. Aber es führt
aber
natürlich
weißt du
dazu,
was?
Dass du in der
weißt
Dusche
was?
Stehst und diesen Ohrwurm kriegst.
Ich
Mal.
Kann mir gerade vorstellen, dass es visuell doch besser funktioniert.
Ja,
Papa.
Ja.
Gott, das ist wirklich heftig.
Besser also, auf einer schlechten Ebene. So ein
das ist die absolute Härte, muss man sagen. Du hast noch. Im Wohnzimmer ist gerade sowas an der Grenze. Also du hast so der Klassiker, hatte ich aber auch, also Sarah hatte irgendwann mal in unserer ersten Wohnung in Köln, hat sie dann in der ersten gemeinsamen, hat sie so Kühlschrankschilder auf einmal so gehabt. Weißt du, so Dinger, die du dir an den Kühlschrank
so
pinnen kannst.
Mhm.
Und dann immer so, oder auch so ein bisschen so American-Style, diese Sachen, wo dann immer steht, oh, Muffin-Lifestyle oder I love Muffins, Cupcakes are the best.
Aha.
Und so ein Scheiß. Und dann auch immer so in Richtung Kaffee. Und du hast im Wohnzimmer, glaube ich, noch sowas.
Ja,
da steht so in
but
Richtung
first coffee.
Ja,
aber das
but
Ding
first
ist
coffee.
Eh schon, das ist schon längst auf der Shortlist abgeschossen zu werden. Ich warte nur noch auf das neue Bild, was da hinkommt, was dann nicht mehr so ein, ich mache aber nichts mehr mit Text. Also ich glaube, ist das die Regel? Für die Lebensbibel, Bilder, auf denen so Text und so Sprüche sind immer scheiße. Es gibt sie nicht in gut. Es gibt sie einfach wirklich nicht in gut.
Ja.
Man denkt dann mal kurzzeitig, das ist cool. Ich hatte auch mal kurz diesen, oh Gott, das ist auch so schlecht, Alter. Das ist ein Bild von Mozart gewesen. Also, ne, dieses klassische Bild, was man kennt in seinem roten Overall da und, ne, wie er auf der Mozartkugel und so immer drauf ist. Auch ein Typ, es gibt einfach nur ein Bild von dem, was man kennt, aber es ist immer dasselbe. Also, wer auch immer das fotografiert hat, lebt heute noch von den Tantiemen wahrscheinlich. Und dann steht daneben irgendwie sowas wie, ne, so ein bisschen witzig auf österreichischer MC, weil, ne, sein, also das Zitat ist dann irgendwie, wenn der Bass so richtig fickt, dann, weiß ich nicht, dreht, läuft die Katze im Kreis oder so eine Scheiße. Und dann halt österreichischer
noch nicht
MC.
Mal so richtig.
Nein, das ist einfach nur so ein Zitat, was ihm zugeschrieben wird, obwohl es eigentlich Sven Veth gesagt hat oder so eine Scheiße, weißt du, aber das dann mit so einem Bild von Mozart daneben. Also auch das hatte ich mal hängen, fand ich es hilarious, wirklich. Mittlerweile würde ich sagen, schwierig. Also einfach so, kein Text auf Bildern, damit fährt man in der Regel gut. Und auch nicht diese, keine Skylines, also kein Text, keine Skylines.
Ja, ja.
Und nicht diese Cappuccino, Latte Macchiato, Latte Art, wie in jedem dritten Starbucks oder so. Damit hat man
auch,
eigentlich, wenn man das umfährt, dann hat man schon mal einen ganz guten Schritt.
Das
gemacht,
kommt scheiße. Also wir lieben ja alle Kaffee. Und es ist ja, also natürlich lieben wir nicht alle Kaffee, aber viele von euch, die gerade zuhören, lieben natürlich Kaffee. Und man hat so das Gefühl, ey, das ist mein Lebenselixier, ich könnte es mir nicht ohne vorstellen. Aber wenn du das so zu deiner Identität machst, so ohne Kaffee bin ich nichts, dann bist du nicht besser als so ein wirklich stinknormaler Starbucks-Gänger, der sich für 6,70 Euro sein Latte Macchiato da holt und einfach da dranhängt und das cool findet. Das ist kacke.
Ja, ist so. Also einfach nicht machen. Aber ansonsten finde ich eigentlich, dass es hier ein gutes Maß hat. Ich finde, aber habt ihr? Ja gut, ihr habt wirklich gar keine Deko. Das ist vielleicht, du bist halt auch das falsche Extrem.
Ja, so ein paar Bilder oder so, 1, 2 Pflanzen, aber das ist es dann halt auch so, ne? So halt jetzt ohne Spaß wahrscheinlich so 10 Pieces auf die ganze Wohnung verteilt. Ja, okay, das ist ein bisschen untertrieben. Wobei dann fast, wann ist es Deko und wann ist es Möbel, würde ich sagen. Also wenn du wirklich sinnvoll was draufstellen kannst, ist es ja keine Deko.
Ja, ein Regal ist keine Deko. So, okay. Weil das hat ja eine Funktion. Ja. Sobald du dir selber plausibel einreden kannst, dass es eine Funktion hat. Und dieses, ich gucke es an und es sieht schön aus, ist keine Funktion. Also, ah, okay. Den darf man sich natürlich nicht geben. So, von daher, ja gut, haben wir da wahrscheinlich doch ein paar mehr. Aber mein Gott.
Und dann so, finde ich ja Couchtische sind so heftig overrated. Also gerade, wenn man die Couch eigentlich mehr funktional nutzen will. Weil das ist ja der Klassiker, ist bei uns auch so. Wir haben ja eine große Couch, so haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet und so weiter. Und wir nutzen die halt abends, wird die immer ausgeklappt. Immer. Weil es halt einfach geil ist, da so eine Schlaflandschaft draus zu machen und sich da halt drauf zu chillen. Es ist einfach Hammer. Und dementsprechend bringt es nichts, einen scheiß Couchtisch zu haben. So, du musst ihn doch immer wegräumen. Es ist doch nur Katastrophe. Und ihr habt auch, also ist ja ähnlich, ist ja auch ausziehbar, die ganze Funktion. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie oft ihr das macht.
Wir haben eine Recamier, so heißt das Ding.
Ja, so ein Recamier oder so. Aber ihr habt halt als Tisch, habt ihr da so einen Baumstamm oder so? Das macht wirklich null Sinn. Also so ein wirklich? Bier drauf abstellen ist riskant. Das geht in die Hose.
Warum ist das riskant?
Das ist riskant.
Das hat eine glatte Oberfläche, Mann. Das ist, also erstens stellen die Leute sich jetzt vor, dass ich hier, weißt du, so ein 1,80 Durchmesser Baum aus dem Wald gefällt habe und den da hingestellt habe.
Ich glaube,
dass
genau das sich das Leute nicht vorstellen. Die stellen sich vor, dass du bei Nanunana drinne warst und dir so einen Deko-Baumstamm geholt hast.
Nein, die denken jetzt, dass ich so Jean-Remy von Matt-mäßig hier deutscher Werber
und
so.
Das denkt keiner.
Doch, denken sie. Also das ist so ein 40x40 Zentimeter Ding. Und das ist ja so das Innere eines Baums halt, keine Ahnung, Teil des Baumstamms, aber eckig, also quadratisch sozusagen. Und das steht da halt, kannst du durch die Gegend schieben, ist sehr massiv, dadurch sehr schwer und deswegen auch nicht so angreifbar von, stößt mal eben gegen und es fällt um. Und da kannst du halt mal was drauf abstellen, weil ich genau wie du der Meinung bin, ein großer Couchtisch ist Much, weil ich brauche den Platz für was anderes und ist Quatsch. Aber ich möchte trotzdem irgendwo meinen Kaffee oder mein Bier hinstellen können und dafür habe ich sonst nichts. Also habe ich diesen Baumstamm. Und der sieht sehr schön aus, mein Freund. Vorsicht.
Naja gut, also du müsstest irgendwann mal einen Einblick geben. Vielleicht kaufst du dir irgendwann nochmal einen Rechner und lässt den zusammenbauen von irgendwen aus der Community, damit nochmal einer das VIP-Vergnügen hat, deine Wohnung sich reinzuziehen.
Wenn ich ein guter Mikroinfluencer wäre, könnte ich ja einfach Bilder machen und die auf Instagram posten.
Aber würdest du das gerne machen?
Dazu Bezug nehmen.
So deine Wohnung zeigen? Hast du da irgendeine Barriere, dass du quasi sagst, ich möchte gar nicht so alles von meiner Wohnung preisgeben, weil das irgendwie privat ist? Ist dir scheißegal.
Ansonsten bin ich da ja komplett schmerzfrei, also zu schmerzfrei würden jetzt manche sagen. Also ich mache das ja auch viel, ne? Airbnb, sobald ich mal nicht da bin.
Ja.
Aus Kohlegründen, ehrlicherweise, weil bei der Spontan GmbH wird man nicht reich. So, und dann, wenn ich nicht da bin, dann soll hier halt jemand wohnen. Und die können hier machen, was sie wollen, ist mir wirklich scheißegal. Also da gibt
das
es
ist krass.
Kein Mikroprozent von mir, was irgendwie sagt, naja, weiß ich nicht, ist meins, ist mir zu privat oder so. Also da ist von mir aus Tatte offene Tür.
Finde ich echt heftig. Da haben wir uns auch schon ein paar Mal drüber unterhalten, weil das ist ja mega geil. Also du hast es mir ja dann auch mal vorgerechnet. Ihr seid jetzt demnächst irgendwie auch mal wieder, keine Ahnung, seid ihr in Portugal oder so, macht da Urlaub und dann einfach für 2 Wochen in Hamburg und die Mietpreise sind ja eh der absolute Wahnsinn. Ich meine, du zahlst ja auch nicht oder ihr zahlt ja nicht wenig für die Wohnung und so weiter. Solltet da auch dringend mal wegziehen, meiner Meinung nach, aber ist halt auf jeden Fall so ein Ding. Und Airbnb geht ja auch einfach weg. So, du wirst die Wohnung los, dann für 2 Wochen und bist dann wirklich in der Lage, deinen Urlaub zu refinanzieren. Und das ist ja an sich ein glorreiches Prinzip, Alter. Wirklich auch mehrfach im Jahr mit gutem Gewissen Urlaub machen kannst, obwohl man jetzt noch nicht mal irgendwie wahnsinnig viel Geld verdient, weil du weißt so, ey, ich mache hier überhaupt kein Minus quasi gerade. So, ne? Das ist wieder ganz normal.
Anreise halt. Ich muss die Anreise finanzieren und dann vor Ort lebe ich in Porto im Zweifel auch nicht viel teurer, außer dass man im Urlaub halt öfter mal essen geht, als man zu Hause macht. Aber das kann man auch steuern.
Bierchen to go
auch sagen,
und so hier, ne?
Macht man halt nicht. So, der ist glorreich. Man darf das leider in Hamburg nur 56 Tage oder Nächte viel mehr im Jahr machen. Ansonsten bist du halt direkt so Beherbergungsstätte und so. Von daher, nee, aber da bin ich wirklich schmerzfrei.
Ich hab da halt Skrupel. Ich weiß auch nicht, warum.
Aber wovor
ich
hast du Angst? Hast du Angst, dass sie da in deinen Sachen wühlen, dass sie in deinen Boxerschutz schnüffeln oder was soll passieren?
Du hast eigentlich komplett recht. Also ich kann es mir auch selber nicht erklären. Also ich meine, natürlich gibt es immer ekelhafte Schweine und irgendwie cool ist das nicht, wenn du dir jetzt irgendwie vorstellst, da stöbert einer, aber das willst du auch groß stöbern. So zur Not, keine Ahnung. Dann, ich weiß nicht, oder wenn dir jetzt als Frau unangenehm wäre, dass du da ein paar Restschlüpper lässt und da die benutzt einer für ein, zwei Akte oder so, dann schließt es vorher weg oder haust es in den Kellerraum oder sonst wie. Eigentlich sollte es kein Problem sein. Ich find's irgendwie trotzdem kacke. Also ich werde es
deswegen. Das haben aber viele. Du bist in der Mehrheit. Das würde mich wirklich mal interessieren. Mal im Nachgang der Episode mal bitte in unsere, meine DMs sliden und mal so euer Schamgefühl und so. Macht ihr das oder fällt euch das schwer? Weil ich habe das Gefühl, du bist da in der knappen Mehrheit. Die meisten haben
wahrscheinlich
das Gefühl,
schon,
das ist mein Privatraum. Da will ich niemanden reinlassen, ohne dass sie eine konkrete Vorstellung davon haben, was die Personen da machen.
Das ist aber
das
so.
Das ist so eine irrationale Angst, so wie, keine Ahnung, Flugangst oder so, wo jeder weiß, ja, Fliegen ist halt sicherer als Autofahren, aber jeder setzt sich ins Auto, aber keiner ins Flugzeug. So.
Das sind halt ekelhafte Dreckschweine. Ne? So ist zum Beispiel, also Bettchen ist ja zum Beispiel großer Quatsch, weil die Leute haben ja immer so, hier, das ist mein Bettchen, da soll kein Fremder rein, obwohl da ja die geringste Angst ist. Also jetzt mal ganz ehrlich, die können da meinetwegen auch Geschlechtsverkehr haben, wie sie wollen. Am Ende ziehst du das Laken ab und haust da dann bei, weiß ich nicht, 90 Grad da rein und dann ist alles wieder gut. Sofa fände ich ein bisschen eklig. Also jetzt die Vorstellung, weil dann ja auch nicht, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die fremden Menschen dann irgendwie dafür sorgen werden, dass sie einen Laken unterlegen und dann irgendwie da auf dem Sofa rumbumsen und sonst was dafür Sekrete lassen. Da muss ich dann sagen, das finde ich tatsächlich ein bisschen widerlich und das ist so das hauptrationale Argument. Ansonsten gibt es eigentlich nicht so wirklich viele, muss ich zugeben.
Ja, okay, ich kann es nachvollziehen. Also Sekret im Sofa von meinen Airbnb-Gästen bräuchte ich jetzt auch nicht. Da hört es dann
sogar
auch
du aber höchstwahrscheinlich haben.
Ich möchte das Thema wechseln, weil das fühlt sich gerade wirklich nicht gut an. Aber ey, unscheiß, Thema, was mich gerade viel beschäftigt. Ich habe mehrere Themen. Einige sind wohnungsbezogen. Das ist wirklich, jetzt habe ich Bilder im Kopf, ey. Jetzt denke ich, wenn ich das nächste Mal unterwegs bin, dann ist hier wirklich Bukake-Party auf meinem Sofa, ey. Halb Hamburg ist eingeladen und dann komme ich irgendwann wieder, die Leute checken aus und sagen, nee, war nett hier, alles klar, danke, haben uns wohl gefühlt. Ich denke, ihr kleinen Schweine, ey. Nee, das wollen wir nicht. Ey, unscheiß, Achtung, Thema, auch wohnungsbezogen, Thema Staub. Ich verstehe es nicht mehr. Also ich habe mir auch keine Mühe gegeben, ehrlicherweise, aber ich verstehe es nicht mehr.
Wo
ich habe
herkommt,
ja mittlerweile,
ne?
Was ist das? Was ist Staub? Das sind ja teilweise so Hautpartikel, so die obere Hautschicht, die sich halt immer mal so abträgt. Und dann
hätte ich jetzt als letztes draufgegangen, dass
ohne Scheiß,
jetzt
ist
Staub
es
zum Großteil Hautpartikel.
Ja, Mann, das ist menschliche Haut und dann ist es halt irgendwie Zeug, was überall ist und dann in die Luft geht und klein zerfällt und sich dann auf deine HiFi-Anlage legt. Das ist ja effektiv die Definition von Staub. Ich verstehe es nicht mehr. Ich weiß nicht, was mit meiner Wohnung das Problem ist, weil ich ungelogen zweimal die Woche Staubsauge, bestimmt. Immer regelmäßig auch hier mit einem Mikrofasertuch und so oder mal mit einem feuchten Lappen und so. Bisschen wischen. Und es hat geisteskranke Züge angenommen. Ich wische meinetwegen über eine Oberfläche, meine Fensterbank von mir aus. Habe vorher gesaugt, weil ich dann auch, und ich bin ja wirklich angekommen auf dem Level, dass ich gegoogelt habe, wie man vernünftig Staub entfernt. Im Sinne von, saugt man eigentlich erst den Boden und so oder wischt man erst Staub? Ich dachte immer, ich wische erst Staub, ne, weil dann fällt das noch, fliegt das noch mal ein bisschen hoch, setze ich auf den Boden und dann sauge ich das. Die Regel ist aber anscheinend von unten nach oben. Also man erst Staub, damit man nicht so viel aufwirbelt beim durch die Gegend laufen vermutlich und macht es dann danach und so. Ich mache das wirklich hochgewissenhaft, ne, Mikrofasertuch nochmal feucht nachwischen und so weiter und so fort. Ich gehe mir einen Kaffee machen, ich komme wieder, die gleiche Hautschicht, sag ich schon, die gleiche Staubschicht liegt da wieder.
Es könnte bei dir aber auch daran liegen, dass du hier Neurodermetiker bist, oder wie man das nennt.
Ja, aber das ist doch nicht alles meine Haut. Also das kann doch nicht sein.
Höchst, also hochprozentiger als bei mir zum Beispiel wahrscheinlich, so wie du dich häutest.
Es ist eine Katastrophe. Ich habe mir mittlerweile so ein, weil ich ja auch Allergiker bin neuerdings, möchte ich auch gleich noch mit dir drüber reden.
Oh ja,
ich habe mir
Scheiße,
so
eine
Luftfilteranlage-Scheiße habe ich mir gekauft.
Nein!
Die jetzt in meinem Schlafzimmer steht.
Partikelfilter oder was? Gibt wahrscheinlich auch gute andere.
Der ist nicht von, bei dem Preis kann der nicht von Dyson sein, da ist vom chinesischen Ableger von Dyson wahrscheinlich.
Von Dyson mit EI eventuell.
Genau, so ein Ding. Der steht jetzt bei mir im Schlafzimmer und dann hat er halt so einen Automatikmodus oder so einen manuellen Modus und eigentlich ist die Idee, dass der halt scannt, wie die Luftqualität gerade ist und dann halt entsprechend sich hoch oder runter schaltet. Macht das Ding auch, Luftqualität im Schlafzimmer ist immer kacke anscheinend bei mir. Problem, glaube ich, offener Kleiderschrank, also meine Sachen hängen ja nur.
Ja.
Wenn du da einmal reingehst, ne? Wenn du da einmal in meine Klamotten gehst und mal so ein bisschen, ne, so ein bisschen durchwuselst und dann einen Schritt zurückgehst, du kannst dir nicht vorstellen, was da rauskommt.
Da sind die Partikels mal richtig am Start,
ne? Ich weiß
nicht,
was ich noch machen soll. Dieses Ding bringt's gar nicht. Dann ist natürlich immer Ansage, kein Fenster auf, sondern Fenster zu, Tür zu und das Ding den ganzen Tag laufen lassen und so. Stromrechnung will ich auf keinen Fall sehen am Jahresende so, aber weil halt sonst durch offenes Fenster selbst auf Kipp kommt halt dann irgendwie die Scheiße von draußen wieder rein. Aber es ist nicht mehr möglich, dagegen anzuputzen. Diese Wohnung ist ist wirklich eine Staubwüste und man kann nichts dagegen tun. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich bin kurz davor, zu Ikea zu gehen oder zu irgendeinem Möbelhaus und mir eine Dunstabzugshaube für jeden Raum zu kaufen und die einfach oben unter die Decke zu kleben.
Das ist ein geiler Lifestyle.
Auf 5 machen und dann einfach fuck it. So, dann höre ich zwar nichts mehr, aber dann zieht der die ganze Scheiße da wenigstens raus. Das kann wirklich nicht mehr angehen.
Einfach so richtig schön, statt so ein Nachtlicht am Bett, einfach so eine Dunstabzugshaube, so eine richtig große, wo du dann schön auf 3 stellst, das Licht auch nochmal so ein bisschen anmachst zum Lesen. Dann zieht es dir die Hautschuppen einfach so richtig, die lösen sich so. Das ist wie so Bodenerosion, wenn es dann ja, so hier, ne, dass sich der Boden dann so richtig nach oben wölbt und deine Haut einfach weggesaugt wird. Das ist gut.
Vielleicht muss es das sein, weil ich bin hoffnungslos verloren sonst. Ich habe resigniert.
Ich habe Staub in meinem Leben einfach so krass akzeptiert.
Du hast es akzeptiert.
Das ist wirklich heftig. Das ist krass. Weil das Problem ist, ich glaube aber, bei mir hat es jetzt reverse reingekickt, worauf du gleich noch hinaus willst, mit dieser alle x Jahre, ich glaube es sind 7, ändern sich potenziell deine Allergien. Ich glaube, das muss nicht sein. Also wenn du jetzt, also du kannst auch safe rausgehen mit, ich habe keine Allergien, ich bin einfach so ein robuster Dorfjunge und danach hast du auch keine Allergien, aber es kann halt sein, dass es switcht. Und ich hatte tatsächlich, was auch echt kacke war, ich hatte eigentlich fast keine Allergien, Hundeallergie tatsächlich relativ früh. Ich habe das Gefühl, entweder liegt es an Nori oder die ist auch weniger geworden oder weggegangen, ist auf jeden Fall nicht mehr so ein Faktor in meinem Leben. Und halt Stauballergiker, was halt richtig krass war, weil wenn du dann da so, dann gab es ja teilweise Arbeiten, dann hast du irgendwie, wenn der Weizen eingelagert wurde in so einer Scheune und dann musstest du für die Belüftung, weil du musstest den ja dann, wenn er lange da drin war, hast du da unten immer so Belüftungsschächte reingemacht. Eine Drecksarbeit übrigens, ne? Die schlimmste Arbeit überhaupt. Und jetzt kommt's, die noch schlimmere Arbeit war dann, du musstest oben halt glatt ziehen. Weil wenn du das hier so mit so einem Laufband und so weiter, mit so einem Fließband, da halt so reinschüttest, kann man sich das denken, dann bilden sich halt so kleine Berge. Und die Aufgabe war dann mit teilweise, I shit you not, 50 Zentimetern Deckenhöhe. Also du bist da, wie bei Die Hard, also Bruce Willis, sein bester Freund. Bist du da halt da lang gesteppt und hattest halt eine Staubbildung ohne Ende. Und ich halt als Allergiker, also deswegen, ich bin alles gewohnt, ich komme da nicht hinterher, ich bin halt auch nicht reinlich genug, um da jetzt die ganze Zeit hinterher zu wischen, kriegen wir nicht hin. Und von daher, Staub, es ist ja okay, es ist ja scheinbar nur meine Haut und noch Kotpartikel, weil Kotpartikel sind immer in der Luft. Die hast du da immer drin, deswegen einfach damit leben und ich finde, du bist den falschen Weg gegangen. Dass du dich jetzt wirklich so richtig krass damit auseinandersetzt, vor allen Dingen, du hast dir einen lebenden Regulator in dein Leben geholt. Also immer einen, der mit dem Finger drauf zeigt und dir sagt, dass du was falsch machst. Das ist doch kacke. Jetzt hast du immer etwas in deinem Leben, was dir sagt, das ist gerade nicht gut. Hier, mach mal was.
Total, aber das Ding ist, den habe ich mir auch selber schon quasi psychosomatisch angeeignet. Also ich habe jetzt eine Fähigkeit, Staubpartikel zu sehen, mit der ich wahrscheinlich Guinness-Buch verdächtig wäre, weil ich in einen Raum reinkomme und egal wie groß der ist, das Erste, was ich sehe, ist, wenn irgendwo Staub ist, weil ich komplett vom Blickwinkel und so darauf konditioniert bin, dass ich immer das Gefühl habe, es ist alles voller Staub. Und man denkt sich natürlich, was halt völlig absurd ist, aber ich habe dann immer das Gefühl, meine Wohnung ist so ultimativ staubig und so kannst du hier auch keine Gäste empfangen und so und keine andere Wohnung sieht so aus. Newsflash, sei mal in irgendeiner Wohnung auf dieser Welt, überall ist Staub, ist halt so. Aber mir nimmt das dann halt irgendwie so eine Dimension an, dass ich dann denke, scheiße, ich muss mal wieder hinter den Heizkörper, muss ich mal wieder saugen, da ist bestimmt total viel Staub. Ja, natürlich ist da Staub. In jeder Wohnung ist da Staub, ist halt auch egal. Aber ich weiß nicht, wie man es nennt, aber wahrscheinlich ist es schon krankhaft. Und wenn ich dann gehe ich rein zu dem Kollegen im Schlafzimmer, wo der da steht und da vor sich hin filtert und ich habe das Gefühl, Bruder, mach auch, wenn du mir immer anzeigst, es ist blau. Blau heißt mittlere Stufe, also nicht katastrophal, aber auch nicht richtig geil. Dann denke ich ja, du bist seit 8 Stunden an. Der Raum ist nicht so groß. Dann mach grün. Mach es doch bitte grün. Also dafür stehst du da, Mann. Was soll das? Ich weiß, ich komme nicht mehr mit. Das ist wirklich, ich bin noch nicht da angekommen, dass ich das akzeptieren kann und einfach sagen kann, ja, Staub ist ein Teil meines Lebens und ich nehme das zur Kenntnis. Ich muss eine Therapie machen.
Das würde ich ruinieren. Würde ich ruinieren. Musst du wirklich dringend aus deinem Leben verbannen. Aber es ist ja an sich sympathisch, dass du dir da auch drüber Gedanken machst. Ich habe ja jetzt auch, ich war ja dann bei euch zu Gast, habe auf eurem Sofa genächtigt, hatte auch vorher noch die Option. Da haben wir auch interessant natürlich ein bisschen drüber diskutiert, weil du hast mir erst auch das Angebot natürlich gemacht, netterweise mit diesem, ja, du kannst auf dem Sofa pennen, wissen, dass dein Sofa jetzt nicht die perfekte Schlafgelegenheit ist. Und hast aber auch gesagt, ey, kein Ding, so Leonie ist gerade eh nicht da, dann kannst du auch bei mir mit im Bett pennen. Und ich bin so, ich habe ja schon gesagt, bin ich so der taktile Mensch und so weiter. Und obwohl wir uns natürlich schon ewig kennen und ich da an sich jetzt nicht so ein Problem habe, dass man sich vielleicht mal kurz berührt oder so, wie es jetzt bei fremden Personen unbedingt der Fall wäre. Männer wie Frauen übrigens, ne? Das ist jetzt kein Gender-Ding bei mir, dass ich nur sage, mit Frauen wäre es mir egal und mit Männern finde ich scheiße. Das ist auf jeden Fall so. Und habe mich trotzdem dagegen entschieden. Nächste Nacht hast du mich gefragt, Und wie war es? Sei mal ganz ehrlich, weil du es auch wissen wolltest, interessemäßig.
Ja, ja, total.
Und dann finde ich aber auch gut, so muss man übrigens auch sein.
Finde ich
man
an
lügt
dir
dann nicht.
Ja,
man, man lügt dann nicht und sagt irgendwie, ja, war echt super bequem. Also da, also ich habe halt gesagt, es ist eine ehrliche 6 von 10. Also es ist vollkommen in Ordnung. Man kann darauf total schlafen. Und dann sind wir halt so ein bisschen die Parameter durchgegangen, weil ich dann auch so meinte, ey, ich penne hier 3-4 Nächte, da ist eine 6 von 10 wirklich vollkommen in Ordnung, muss man sich auch gar keine Sorgen machen, weil du dann damit anfingst mit diesem, ich habe mir schon voll Gedanken drüber gemacht, ob man da jemanden drauf schlafen lassen kann und so weiter.
Ja, ich bin da, weiß ich nicht, ich habe da immer das Gefühl, zu anspruchsvoll vielleicht, und das ist ja immer das, das Schizophrene, dass ich ja als Konsument, als Empfänger auf der anderen Seite ist mir ja völlig egal. Ich würde sagen, du,
das stimmt, bei dir ist
hier,
wirklich scheiße.
Gib mir das Stück Fußboden und das passt schon, ich nehme das, ne? Und ich wäre auch ernsthaft okay, aber habe dann immer das Gefühl, wenn ich dann Gäste habe, dann will ich die halt irgendwie vernünftig beherbergen und so. Ich finde, wir haben uns dem halt dann ganz gut angenähert, glaube ich, wirklich über die, was ist die alternative Frage und quasi, wie lang ist der Stay? Und ich würde wirklich sagen, so eine 6 von 10 kannst du 5 Tage oder so ohne weiteres machen. Und so danach wird es dann ein bisschen eng. Wenn jetzt gesagt ist, ist eine 4 von 10, da hätte ich angefangen zu schwitzen, das als erstes, und hätte dann wahrscheinlich so lange auf dich eingeredet, bis du agreed hättest, dass wir komplett tauschen, du alleine in meinem Bett schläfst und ich alleine auf dem Sofa. Da hast du
das
dann
hast du
gesagt,
halt auch angeboten.
Ja, ja, voll. Das war für dich völlig absurd, ist für mich total normal. So, aber weiß ich nicht, wahrscheinlich muss man einfach, man muss das einfach akzeptieren, so, das gehört dazu wie Staub zum Leben, dass man, wenn man woanders nächtigt, halt schon mal in den meisten Fällen keine 8 bis 10 von 10 bekommen wird, weil es das Szenario halt selten gibt, so, und weil man eh auswärts schlechter schläft als zu Hause und so. Also wer hat schon irgendwie den Luxus, dass du ein eigenes Zimmer hast und dann da ein geiles Bett mit einer fetten, geilen Matratze oder so, ist halt immer ein kleiner Kompromiss, ne? Aber ich will immer, dass es den Leuten gut geht da, weißt du? Und
ist dann, ja,
wenn es mir
Impuls
dafür schlecht geht, ist das ja okay.
Ja. Ist ja ein guter Impuls, du hast ja auch die Mühe gegeben, du hast doch so ein bisschen deine neu angeeigneten Kochkünste präsentiert. Ich habe hier so veganes Omelette und so weiter bekommen, war sehr lecker, also hast du gut gemacht. Von daher, Arne lügt nicht nur. Es ist immer noch nicht ganz erwiesen, dass er hier sein schlotziges Risotto so overrated immer noch, ne, und so weiter. Das habe ich alles noch nicht probiert. Auch diese legendäre Bolognese, obwohl die habe ich quasi so ein bisschen, ne.
Du das war die Short-Version.
Außer, dass du exorbitant viele Lorbeerblätter da reinmachst und du mich umbringen wolltest scheinbar. So gerne haben wir uns dann doch nicht. Aber wir haben das ein bisschen austariert. Also für euch alle da draußen, wenn ihr jemanden, den ihr mögt, wirklich zu Gast habt, man sollte schon so, also je nachdem, wie schmerzfrei der andere ist, man muss für eine Nacht sollte man schon so eine 3 von 10 anbieten können. Ansonsten ist halt schwer, aber alles andere ist für kurze Zeit okay. Und mit einer 6 von 10 seid ihr halt auch wirklich safe. Weil
Frage,
ganz ehrlich,
Frage.
Weil alles, okay.
Achtung, wir haben ja, also wenn du es gerade gesagt hast, in meinem Kopf fängt jetzt wieder XY-Graf an. So, und dann quasi die Frage, ne, 0 bis 10 Sympathielevel und 0 bis 10 Bettqualitätslevel.
Ja.
Wie verhält sich das? Und das finde ich total wichtig. Je mehr ich dich mag oder den anderen mag, muss das Bett dann umso besser sein oder darf es dann umso schlechter sein? Also weißt du, wenn ich sage, ey, meine engsten Freunde, da ist auch wirklich vertretbar zu sagen, Digga, hier, so Isomatte, go for it, sorry, hab nichts Besseres.
Es gibt halt so einen
Weil
Umkipppunkt
eigentlich
quasi,
ist es ja
ne?
völliger Schwachsinn. Mhm. Eigentlich müsste man ja sagen, ich hab dich voll gerne, ich will dir wirklich ein geiles Bett bieten oder du bist mir komplett egal, hier, leg dich da in die Ecke. Gefühlt ist es bei mir fast andersrum, dass ich denke, je anonymer und je tendenziell weniger Beziehung ich zu denen habe, desto mehr denke ich, die müssen jetzt leben wie Gott in Frankreich. Und je mehr ich dich mag, also das, wie scheiße dein Bett ist, ist eigentlich nur ein Zeichen, wie gerne ich dich habe, weil ich sage, komm, der nimmt mir das nicht übel, weißt du, scheiß drauf, leg dich hier in die Küche, da unter die Dunstabzüge, hau mir das noch eine an.
Da muss ich dir extra keine reinbauen unter das Bett, so wie man es halt normalerweise macht. Nee, also es ist ein Kackimpuls, sollte man nicht machen, weil ich finde dieses, man mag den so gerne und man ist sich halt sicher, dass der andere drauf scheißt.
Das ist eigentlich
halt
der Anfang vom Ende, ne?
Das ist der Joker. Das ist wie eine gute Jeans, wie eine gute Jeans im Sommer, im Hochsommer. Das ist einfach top, die schmiegt sich eng an. Da drunter ist ein Wasserfall, das ist eine gute Sache. Das ist nur ein Joker, weil ansonsten sollte es andersrum sein. Weil bei einem Menschen, den du gar nicht doll magst, ist ja schon halt dieser Akt, den in die Wohnung zu lassen und zu sagen, du kannst hier nächtigen, ist ja schon nett genug. So. Also
da
ist
braucht
ja
er nicht auch noch ein
alles,
Bett.
Alles, was dann kommt, ist ein Bonus. Und wenn dann sogar noch eine Dunstabzugshaube drüber ist, dann ist es ja halt automatisch schon mal eine 10 von 10. Nee, das ist dann so, ne? Und darauf wollte ich eben auch noch hinaus, weil alles, was über die 5 Tage hinausgeht, also selbst wenn ich dann halt anderthalb Wochen da gewesen wäre, so, dann ist man ja auch langsam in der Range, dann, ja, dann muss man sich ja auch mal irgendwie mal kümmern. Keine Ahnung, muss man sich ja mal Gedanken drüber machen. Man macht ja im seltensten Fall, buche ich mich einfach mal so aus dem Nichts für 3 Wochen bei dir ein und erwarte dann, dass ich da ein krasses Bett habe, so, ne? Dann muss man halt ja, auch mal gucken, dass man irgendwie mal anders unterkommt.
Ja, wahrscheinlich ist das so ein Ding. Aber ich finde, nochmal zurück zu diesem, wie gern mag ich den anderen. Andersrum ist ja, dass manchmal der Anfang vom Ende, wenn man sagt quasi, ich muss mir jetzt für die Person keine Mühe mehr geben, ob das jetzt eine Liebesbeziehung oder eine Freundschaft oder was weiß ich, was ist so take it for granted mäßig so, weißt du, dir kann ich jetzt auch auf den Teller scheißen zum Frühstück und dich in der Ecke pennen lassen, wir haben uns gern, das passt schon, weißt du, also das darf man auch nicht so sehr überstrapazieren, deswegen muss man das wahrscheinlich so ein bisschen auspendeln, so, dass man halt, einen hat man frei, also ich finde, dieses einen Joker hat man frei, so, Digga, wir kennen uns jetzt 20 Jahre, so, sorry, du schläfst halt im Flur, ist so, muss jetzt durch, so, aber dann vielleicht auch wieder die Kurve kriegen, dass man nicht sagt, ey, da kann ich mir alles rausnehmen, weil wir haben uns ja gern.
Safe. Zwei Punkte noch dazu, dann können wir gerne das Thema wechseln. Also Punkt 1 geht nochmal an Michel, wir hatten das schon mal im Stream. Eine Isomatte ist kein Bett, mein Freund.
Und auch drei übereinander sind kein Bett.
Nein, eine Isomatte ist immer ungleich ein Bett. Bitte lasst uns das alle etablieren, das wird auch am Ende der Lebensbibel. Ja. Unter dem Reiter Bett wird es dann auf jeden Fall nochmal stehen, weil B ist ja am Ende, ne, man kennt es. Und Punkt 2, ich würde nochmal fordern, weil da würde ich mir auch mehr Gleichberechtigung wünschen, simpt da immer nicht so hardcore rein. Wenn ihr eine Dame zu Hause habt und ihr seid noch gar nicht auf so dieser anbändelnden sexuellen Ebene, weil na klar, sonst würde man ja gemeinsam irgendwo wahrscheinlich nächtigen, dann macht jetzt nicht diesen, dass nur weil es deine Frau ist, ihr automatisch dann irgendwie wirklich ihr auf die Isomatte geht und ihr die Dunstabzugshaube gönnt. So, das könnt ihr nicht machen. Da wünsche ich mir so ein bisschen Genderneutralität, ein bisschen mehr Gleichberechtigung, dass man da jetzt nicht, also klar ist dann so dieses Kavalier-Dasein, was vielleicht auch archaisch in dem einen oder anderen
ich,
noch
ich
mit
glaube,
drin
ist. Ich glaube, das ist Bullshit, ohne Scheiß. Ich glaube auch, dass das jetzt, Achtung, sehr pauschal, aber dass, sagen wir mal, ein angemessenes, zeitgemäßes Rollenbild des 22. Jahrhunderts auch dazu führt, dass es immer weniger Frauen gibt, die sich genau das wünschen. Dieses, da muss aber der Gentleman, der mir die Tür aufhalten muss, der die Rechnung bezahlen muss, der, was weiß ich, was alles machen muss, der um mich kämpfen muss, mich auf Händen tragen muss, bla bla bla, dass das viel weniger wird und es viel mehr ein Zeichen von Respekt und Zuneigung ist, wenn du die Person eben genauso behandelst, wie du auch deinen Bro behandeln würdest. Und nicht dieses, ja komm, ne, jetzt muss ich hier aber Rücksicht nehmen und da auch noch, so natürlich soll man Rücksicht nehmen, ist klar. Aber genau das Szenario, ich möchte da genauso behandelt werden. Gut, ich bin auch keine Frau jetzt in dem Fall konkret, ne? Aber dieses, da sollte man keine Unterschiede machen und dann nicht sagen, komm hier, ne, den Typen, der kann schon hier sonst wo pennen, aber die Dame, die muss natürlich selbstverständlich auf Gänsefederbetten.
Ja, ja.
Nächtigen.
Ey, have it both ways, so ist das immer. Dann müsstest du auch der sein, dass wenn es tatsächlich diese eine Frau gibt auf dem Planeten, die dich in deine Wohnung holt, ihr seid noch nicht auf dieser Man-Pennt-Nebeneinander-Basis, dass sie dir dann anbietet, du kannst übrigens auch mein Bett haben, kein Problem, ich penne auf der Couch, dann musst du halt der sein, der sagt, ja, gerne.
Ja, hey,
super, finde ich voll nett von dir. Und dann ziehst du einfach in ihrem Traumbett, was hier so wie dann immer, keine Ahnung, auf den Malediven, am besten noch hier dieses, dass du es so zumachen kannst, weil ja, gibt viele Moskitos in Deutschland, hängst du dann in ihrem absoluten Traumbett und sie ist auf so einer richtig räudigen 2 von 10 Couch.
Aber Frage, wie stehst du zu so diesen, das ist ja nicht mal eine Suggestivfrage, aber sagen wir mal, diese Fragen, die du nur der Höflichkeit halber stellst, aber genau weißt, welche Antwort du bekommst, aber dann das Gefühl hast, das war freundlich und höflich, dass ich überhaupt gefragt habe. Und kennst du Leute, oder andersrum Appell, es müsste mehr Leute geben, diese Scheißfragen, weil die braucht kein Mensch, die braucht wirklich kein Mensch, die immer halt genauso beantworten, wie du weißt, dass man es eigentlich nicht tut. Das ist ja genau dieses, was soll denn das? Ich finde, das ist doch keine Höflichkeit, ich finde das eher unhöflich, Sachen anzubieten, von denen du genau weißt, dass die Person das ablehnen wird, weil man das halt nicht macht und dann selber das Gefühl hat, ich hab's angeboten, ich bin echt ein geiler Typ. So, nee, das ist einfach scheiße. Ich war auch noch nie auf der anderen Seite und hab gesagt, ja, alles klar, geil, nehme ich, vielen Dank für dein Bett, so. Macht ja einfach nicht, aber müsste man vielleicht, um das mal auszutreiben, weil das ist wirklich eine Unart, was soll das?
Ja,
also,
es
bringt ja niemandem irgendwas, außer dass es so pseudomäßig das eigene Gewissen reinigt, weil man denkt, naja, also ich hab's angeboten. So, ich hätte ja jederzeit Ja sagen können. Du wärst ausgeflippt, wenn ich Ja gesagt hätte, ne? Aber hättest du ja machen können.
Ja, zieh das mal durch. Also das ist ein Appell, den man als Hausaufgabe mal mitnimmt aus dieser Episode, mal öfter solche Sachen exposen, weil es auch, also in meiner Beziehung, wie oft ich mit Sarah halt ihre Bluffs expose, weil ich halt auch immer weiß, wenn sie blufft. Das ist so krass. Also sie hat zwei Sachen. Sie blufft sehr oft. Ich expose sie immer. Trotzdem, she keeps on bluffing, man. Sie lernt einfach nicht draus. Sie zieht es weiter durch. Und
also
dann,
mal ein Beispiel?
Ich muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, weil ich gerade schon beim nächsten Punkt bin, was sie halt auch total gerne macht und was mich ankotzt auf einem Niveau, du kannst es dir, glaube ich, vorstellen, weil du uns beide natürlich gut kennst, ist immer so dieses Szenario, man sitzt ganz entspannt und auch ich so vielleicht nach einem langen Arbeitstag oder so, man freut sich aufs Sofa zu kommen, man macht sich einen Film an und hat vielleicht schon, man ist so gesettelt. Man ist jetzt eigentlich so in diesem Modus, dass man jetzt bereit ist, die nächsten 30 Minuten auf hohem Niveau abzuschimmeln. So, in der Stage sind wir. Mhm. Und dann kommt so 15 Sekunden später, nachdem ich angefangen habe, mich zu entspannen, kommt dann so dieses, was zu trinken wäre jetzt echt nett. So in den Raum. Und dann immer so, ich fange dann immer schon so an, mit dem Kopf zu schütteln und guck dann erstmal so ins Leere und guck dann langsam sie so an und meint so, ey, was willst du mir jetzt sagen? Soll ich dir was zu trinken holen? Ich mache es gerne, wenn du mich fragst. Und ein Bitte ist noch nicht mal notwendig. Wenn du gesagt hättest, kannst du mir bitte aus der Küche was zu trinken holen? Ich habe ein bisschen Durst und hätte jetzt Lust auf eine kalte Cola. Ich hätte es mit Kusshand gemacht. Aber dieser Impuls, das so in den Raum zu stellen und dann theoretisch ja auch dieses, ich könnte es ja auch machen, aber natürlich mache ich es nicht. Und ich warte jetzt drauf, bis der andere, ich habe so eine Angel ausgeworfen und dass ich wie so ein Fisch mich ranraube, an den Haken gehe und natürlich sage, oh echt? Ja, dann gehe ich mal. Ey, wirklich zum Mäusemelken, Mann, ohne Spaß.
Ah, Liebe, ich kenne euch ja gut genug, dass ich diese Szenen genau kenne und weiß, dass du es auch genau in der Lautstärke und Tonalität dann aber auch beantwortest, weil das halt so wirklich so ein maximales Unverständnis und sorry Sarah, aber da bin ich bei dir, also bei dir, ne, so das geht nicht, das kann man nicht machen, das ist so wie, müsste mal jemand den Müll runterbringen, ja, müsste mal jemand machen, wer ist jemand? Jemand ist immer der andere, immer, in 100 von 100 Fällen ist jemand nicht man selber, ja. So, dann mach es doch einfach, so, oh ja, jetzt eine kühle Cola wäre geil, so in dem Wissen, dass im Kühlschrank eine kühle Cola ist, so, ja. Dann oder, hol dir einen, Mann. Ja.
Oder auch der Klassiker natürlich, wenn man einen Hund hat, so, boah, ich glaube, der Hund müsste mal raus.
Mit dem Hund gehen, ja.
Und dann so, ja, hast du wahrscheinlich recht. Und jetzt?
Ich liebe aber auch deine Sturheit, dass du dann aber auch genauso antwortest. Ja, stimmt. Und dann dieses Pause, beide überlegen, beide gucken sich an, wer knickt zuerst ein.
Das ist sehr geil. Ich finde übrigens, was auch gerade schön ist, das kann jetzt keiner checken von euch, ich sehe gerade, dass mein Lachen jetzt aus der letzten Minute sieht immer aus wie so eine Fischgräte. Das ist richtig gut. Also die Audiopegel von meinem Lachen sind wie eine Fischgräte. Das ist sehr, sehr gut.
Finde ich stark, ja. Aber das ist, wie gesagt, irgendjemand hat das mal, ich weiß gar nicht mehr wer, es gab mal so einen Autor, der hat das Partnerschaftspassiv genannt. Also so dieses, ne? Es müsste mal jemand.
So. Ja, ja.
Ja, wir müssen mal wieder einkaufen. Ja, wir.
Es ist echt krass, was sich einspielt inzwischen. Ich meine, wir sind jetzt 10 Jahre, also über 10 Jahre officially zusammen.
Ich glaube,
wir
haben auch
einfach jetzt schon bald so, also wir haben jetzt irgendwie Hochzeitstag. Ich glaube, am Wochenende, ich bin mal wieder nicht da übrigens. Das ist auch eine geile Historie. Ich glaube, es ist der 4. oder 5. Hochzeitstag. Vielleicht kannst du mir das sagen als Trauzeuge. Aber
nein.
Und ich auch nicht sicher. Und ich war, glaube ich, überhaupt erst einmal anwesend. Und das war, glaube ich, das eine Mal, als ich quasi die deutsche Meisterschaft in so einer Dodgeball-Variante gespielt habe und im Finale gescheitert bin. Hätte ich das Finale gewonnen, hätte ich 10.000 Euro gewonnen, also mit zwei anderen noch zusammen. Wir waren im Finale und haben quasi im Elfmeterschießen sozusagen verloren. Also es war ein Unentschieden und dann war so, man musste so auf ein Ziel werfen. Der Kollege von uns hat angefangen, hat nicht getroffen, der andere direkt getroffen, vorbei.
So,
und die haben 10.000 Euro gewonnen und wir nichts. An meinem Hochzeitstag, meine Frau, nett wie sie ist, zugeguckt, hatte auch Spaß bei dem Event, weil das war unterhaltsam, aber natürlich auch so ein bisschen mit diesem, du, wenn wir das jetzt hier gewinnen, sieht ja auch ganz gut aus, wir sind im Finale und so und die anderen sind auch nicht so gut, so, dann machen wir einen richtig schönen Urlaub und so weiter und das war echt so heartbreaking, Mann. Und danach einfach immer wegen Arbeit oder sonst was einfach nicht da gewesen, perfekt. Und jetzt wieder in Frankfurt am Wochenende, super.
Ist aber auch, ich finde es eine geile Preisgeldverteilung, und zu sagen, der Erste kriegt 100% und alle anderen nichts.
Ja.
So, super fördernd für so einen Wettbewerb. Ja, krass, aber ey, 10 Jahre ist krass, vor allem wenn man bedenkt, dass ihr euch jetzt am Wochenende im Urlaub wieder fast getrennt hättet beim Zelt aufbauen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich finde die Erzählung einfach so geil. Das Schöne ist, wenn man euch kennt, man sieht es halt, also ich sehe es vor meinem inneren Auge, wie ihr da steht und euch gegenseitig abfuckt, aber halt noch mit dieser Grenze von, hier sind andere Leute, jetzt reiß dich mal zusammen.
sozusagen. Ja, das ist genau das.
Warum auch immer das so ist. Weil eigentlich müsste man doch sagen, scheiß was drauf, dann sind die halt andere Leute, was soll passieren, ne? Also, aber da hat man dann noch so eine komische natürliche Hemmschwelle, dass man sagt, nee, die sollen jetzt nicht mitkriegen, dass wir hier kurz davor sind, uns aufs Maul zu hauen, weil wir dieses beschissene Zelt nicht aufgebaut kriegen. Es ist eh so krass, ich weiß auch nicht, warum das so ist, ne? Aber, also ich würde sagen, in 70% der deutschsprachigen Zeltaufbauszenarien gibt es einen Streit, wenn mehr als eine Person involviert ist. Es gibt wenig Themen, in denen das so hochfrequent passiert, weil dann immer diese Sachen zusammenkicken. Der eine, der keinen Bock hat, sich eine Anleitung durchzulesen oder denkt, er hat es verstanden. Häufig, dass zwei Personen es eher schlechter machen als eine oder vier dann schlechter als zwei, so, weil dann jeder an seiner eigenen Ecke rumprökelt und dann funktioniert es wieder nicht. Dann bist du frustriert, weil du merkst, eigentlich ist es total simpel. Die Nachbarn haben jetzt schon ihr viertes Zelt aufgebaut und wir haben hier immer noch erst drei Heringe drin und so. Also es ist einfach glorreich. Das wird die Menschheit auch nicht mehr hinkriegen, glaube ich. Das wird zwischenmenschlich nicht zu lösen sein, dieses Thema.
Es ist genau dieses Ding, dass wenn beide nicht bereit sind, auf diesen Stand zu kommen, dass man es so gemeinsam verstanden hat. Meistens haben es ja beide nicht verstanden. Mhm. Und dann nicht irgendwie etabliert dieses, es funktioniert wirklich nur, wenn wir zu 100% Hand in Hand arbeiten. Und weil wenn es da nicht funktioniert, ist dieses Bedürfnis, dass man eine Idee hat und auf einmal es so ein bisschen anders machen will, es funktioniert ja nicht, aber unabgesprochen mit dem anderen, das ist halt glorreich. Und dann, ja, es haben halt wieder diese Ebenen reingekickt. Und das ist dann auch, also habe ich ja auch hier mit Olaf bei Scam schon so ein bisschen besprochen, da kickt dann so ein bisschen mein Ego dann irgendwie doch rein, was auch hatte er recht, ein bisschen falsch ist. Aber mich hat das einfach angekotzt zu wissen, so, wir sind jetzt an diesem Punkt, wir sind jetzt eine halbe Stunde dran und es ist effektiv nichts passiert.
Ja, ja.
Es wird jetzt unangenehm und die Leute gucken halt. Weil was machst du, wenn du auf so einem Campingplatz bist, wo halt viele Parteien am Start sind, du guckst, was die anderen machen. Hatte ich ja, by the way, danach auch viel Spaß dran, also sehr viel Spaß, weil ja auch da, wo wir waren, ist halt richtig ehrlich, die Nordrhein-Vandalen sind am Start, die Ruhrpottler sind alle am Start. Es ist halt, es ist schön, es ist so richtig ehrlich, du fühlst dich manchmal so ein bisschen hier wie bei die Camper und so weiter, wie bei ein, zwei Serien, die du schon so gesehen hast und erlebst halt solche Szenarien, aber genau diese Wut zwischen, ich bin kurz davor, mich umzudrehen, zu sagen, ja, ich weiß, dass ich mein scheiß Zelt gerade nicht aufgebaut bekomme, du hast bestimmt auch Probleme in deinem Leben, wie viele Halbe hast du denn schon die reingezimmert heute? Da war ich kurz davor und dann aber gleichzeitig wirklich, was du meintest, dieses immer, jetzt nicht vor den Leuten. Das ist halt auch ein Wahnsinn, sich wirklich, also das ist wie diese Spiele, wo du immer zum richtigen Zeitpunkt, der Balken geht immer links und rechts und du musst in der Mitte drücken. Und du hast so einen Mini-Korridor, weil es dann am Ende schwierig wird und da befindest du dich eigentlich dazwischen, ohne irgendwie, dass was passiert. Aber es war, zum Glück waren die Leute da, weil ansonsten hätte es schlimmer werden können. Also das ist, glaube ich, der Punkt.
Es ist geil, weil bei mir passiert im Alter mittlerweile auch mehr dieses, ich werde so ein bisschen, also meine Zündschnur wird kürzer im Alter, weißt du? Ich hatte früher eine okaye Frustrationstoleranz, würde ich sagen. Ich war jetzt nicht so der Typ, der sofort irgendwie ausgeflippt ist und so. Aber ich habe das jetzt schon mehr und mehr, dass ich dann halt einfach merke, also entweder das funktioniert jetzt im ersten, sagen wir im zweiten Versuch, vielleicht im dritten, je nachdem, wie lange ein Versuch von etwas braucht. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann ist ein tiefes, inneres Verständnis darüber, dass ich es nie wieder im Leben probieren werde, ist sofort da, weil ich sonst halt denke, nö, einfach nicht. So, also entweder kann ich das jetzt relativ schnell und es funktioniert oder halt nicht. Also was halt eine total beschissene Eigenschaft ist, weil es natürlich einfach dazu führt, dass man diverse Dinge einfach nicht macht, weil, Fun Fact, die wenigsten Sachen funktionieren im ersten oder zweiten Impuls. Aber es ist geil, weil bei Leonie ist es ein bisschen ähnlich. So Szenario, du haust einen Nagel in die Wand, weil du ein Bild aufhängen willst. In Hamburg Wände, Katastrophe, weil entweder ist das Stahlbeton oder Sand, Muller. Also ne, entweder kannst du da halt gar nichts reinhauen oder du kannst mit dem Finger den Nagel einfach bis zum Anschlag in die Wand drücken. So führt dazu, dass du immer, wenn du halt ein Bild aufhängen willst, schon mal Minimum 3 Nägel brauchst, weil die ersten 2 entweder im Sand verschwinden oder im Stahlbeton abknicken. So, ne?
Ich hasse das übrigens auch. Kurz mal Side Note. Ich hasse dieses Prinzip, an Nägeln was aufzuhängen, weil man hat nie ein gutes Gefühl damit. Selbst bei einem, also ein kleines Bild meinetwegen, aber bei einem größeren Bild hört es ja eigentlich schon auf, dass du ein gutes Gefühl hast mit Nägeln, aber du willst halt für so eine Kleinigkeit auch kein Loch bohren. Das ist ja immer
Achtung,
das so. Spiegel,
bestes Beispiel. Produktempfehlung, ja. Ich war bei meinem Bruder jetzt vor ein paar Tagen, Produktempfehlung. Der hat so, auch um ein Bild aufzuhängen, quasi so eine Art, das ist wie eine Art
Tesa-Strip
eigentlich, den du an die Wand klebst. Ja, aber nicht halt einfach diesen, ne, nicht doppelseitiges Klebeband sozusagen, wo du dann auch das Produkt anklebst, sondern es ist effektiv eine Art Haken, also so wie Nagel mehr oder weniger, auf so einem Plastikgewinde, den klebst du mit dieser Tesastrip-Logik an die Wand und hängst dann das Bild halt an den Haken, also quasi an den Nagel, nur dass der halt an der Wand klebt und nicht eingebaut ist. Und ich dachte dann sofort, ne, das erste, was passiert ist, du ziehst es ab und hast den kompletten Putz in der Hand, funktioniert einwandfrei, weil die es irgendwie geschafft haben, was weiß ich, eine Form von Klebelöslichkeitstapeten-Emulgat oder was zu erfinden, dass das halt funktioniert. Und das muss, glaube ich, die Meta sein. Ich glaube, da muss es hingehen, weil dieses Nagel in die Wand, es ist ja einfach, es ist so entwürdigend. Vor allem dann haut Leonie an der einen Stelle den Nagel in die Wand, der geht dann so, das ist ja auch das Fiese, der geht so die ersten 30% geht der gut rein und dann mittendrin fängt er einfach sofort an, sich kaputt zu biegen, weil dahinter halt Stahl ist oder so ähnlich. Ne? Das heißt, du hast das Gefühl, oh ja, geil, hier funktioniert's, haust du zweimal drauf, das Ding komplett verbogen. Dann merke ich bei ihr schon so, das erste Mal genervt. Dann nimmst du den raus, nimmst dir zweiten.
So geil, weil wenn man Leonie kennt, dann, also man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, ja, dass sie sauer wird. Das ist total herrlich.
Aber dann gehst du 10 cm weiter hoch, nach links, nach rechts, nach unten, weil du denkst, ne, vielleicht war das nur die eine ungünstige Stelle. Dann nimmst du den zweiten Nagel, haust drauf, der tut wieder erstmal so, als würde es alles wunderbar funktionieren, und sobald du an die Stelle kommst, wo er mal wirklich in die Wand geht, verbiegt er auch wieder sofort, und dann ist Gefahr im Verzug, sag ich dir. Also dann ist einfach nur, dann musst du der Frau den Hammer aus der Hand nehmen und irgendwie zusehen, dass wir eine andere Lösung finden, weil so, das ist genau wie bei mir. Ich habe da keinen Bock drauf, ne? Also ich werde sofort, ich kann wirklich die Ruhe selbst sein, mein inneres Zen gefunden haben und wirklich wie der letzte Buddha durch die Wohnung spazieren und wirklich tief ausgeglichen sein und dann einen Nagel in eine Wand hauen, und wenn der zweite Nagel nicht sitzt, dann werde ich zur Bestie. Ich versteh's nicht. Und das ist ja echt im Alter dazugekommen. Das ist unangenehm.
Ja, ich habe vollkommen akzeptiert, dass ich auf jeden Fall einen mittelschweren Choleriker in mir habe, aber immer sehr kurz und sehr sanft und sehr harmlos, finde ich. Also das liegt auch
was
daran,
ist
weil
sanfter,
ich, weil ich,
Choleriker?
Na, weil ich realisiere sehr schnell, dass ich in dem Moment jetzt ausgeflippt bin und kann das dann, ich finde, ganz gut wieder in die Bahn bringen,
ja, okay.
Die ganze Geschichte, und dann dementsprechend auch den Menschen um mich herum das gut vermitteln, dass ich mal wieder ausgeflippt bin, aber es ja nicht so schlimm ist. Weil ich glaube, wenn man sich so den klassisch cholerischen Vater vielleicht mal vorstellt, was ein, zwei Leute jetzt vielleicht nachvollziehen können, dann war das ja immer so mit nachhaltiger Angst verbunden, und ich glaube, die entsteht bei mir nicht, weil es ist sehr wenig nachhaltig, meine Cholerik. Um es vielleicht mal anfassbar und verständlich zu machen.
Ich weiß, was du meinst. Ist ja auch eine theoretisch, also kontrollierte Cholerik, wenn es das gibt, wahrscheinlich nicht, weil Cholerik wahrscheinlich direkt quasi Kontrollverlust beinhaltet oder so, aber wenn es das gäbe, wäre das ja was Gutes, weil du merkst, du hast in dir irgendeinen Impuls, der muss raus, weil ansonsten frisst du das rein und dann knallt es halt 3 Stunden später dafür doppelt so doll so, und das dann einmal kurz irgendwie rauszuschieben, ohne dass jetzt du Gefahr läufst, irgendjemanden zu vermöbeln oder so oder eine Wand einzutreten, und dann aber auch zurückzukommen und zu sagen, gut, das jetzt raus. Ich bin jetzt kurz ausgeflippt, weil ich ein kleiner Choleriker bin, aber ich bin ein sanfter, harmloser Choleriker. Jetzt machen wir weiter. Das ist eigentlich ein guter Ansatz. Also vielleicht muss es dahin gehen. Vielleicht, wir haben locker 10% unterdrückte, also so, weißt du, impulsunterdrückte Choleriker in der Gesellschaft, die jederzeit kurz davor sind, dass es völlig explodieren kann, aber einfach das Gefühl haben, das macht man nicht, so verhält man sich nicht. Ich schluck das jetzt runter und ich mache einfach so weiter. Und alles ist wie ein laufendes Pulverfass, glaube ich.
Ja, es ist geil. Es sind Sachen, die im Alter sich entwickeln. Das ist ja auch noch, was ich jetzt beobachten durfte auf dem Zeltplatz, ist dieses klassische, ich bin ein 40- bis 15-jähriger Vater-Syndrom. Ich habe eine Familie, eine größere Familie, vielleicht auch noch so mit Cousins und noch befreundeten Pärchen oder so, oder Familienpärchen noch irgendwo mit dabei. So. Und dieses Phänomen, eigentlich, sie tun God's Work, muss man ja sagen. Sie sind wirklich eigentlich die besten Menschen, weil was sie effektiv machen ist, sie sichern ab, dass alle eine gute Zeit haben und dass es allen gut geht, nur sie strahlen also maximal keinen Spaß selber beim Urlaub aus. Ja, also dieses Phänomen, du bist immer grimmig, es gibt irgendwie immer ein kleines Problem, du bist dann auch der sich kümmert, und wirklich niemand vermutet auch nur annähernd, dass du Spaß haben könntest, aber eigentlich ist dir nur wichtig, dass die anderen eine gute Zeit haben, und das ist aber ein schmaler Grat. Also da muss ich wirklich zusehen, dass ich da nie hinkomme, weil ich dann schon irgendwie klassisch dann vielleicht mal auch der Dad sein will, der einfach so richtig Spaß ausstrahlt und im Zweifel halt sich irgendeine Scheiße ausdenkt und mit den Kids durchdreht. Also da muss ich aufpassen, dass ich da nicht falsch abbiege.
Ja, vor allem, also was ist denn der beste Weg, um deinem Umfeld zu einer spaßigen Zeit zu verhelfen? Ist doch selber Spaß und Freude auszustrahlen und ernsthaft auszustrahlen und zu sagen, hey, komm, mir geht's gut,
das
und
so, nicht
da
Intention.
Den Kasper
gone wrong, so was ich gerade beschrieben
habe. Aber das habe ich noch nicht so erlebt. Also ich erlebe die dann eigentlich permanent schlecht gelaunt, aber auch gar nicht mit der Intention, dass es um sie herum irgendwie den Leuten gut geht, sondern auch in der völligen Zufriedenheit damit, dass es den Leuten um sie herum auch schlecht geht, weil sie selber genervt sind und das dann einfach so, das ist part of the deal, ist halt so. Mein Gott, du kanntest mich ja, als du mich geheiratet hast, du wusstest, dass ich ein Nörgler bin. Also weißt du, so diese Ebene.
Es ist übrigens, also kann ich auch nochmal als Update geben, da haben wir uns, glaube ich, vor, gefühlt einem halben Jahr, vielleicht schon ein bisschen länger mal drüber unterhalten, über so Tempolimit und so weiter. Ist es wieder passiert. Ich war jetzt ja sowohl in Belgien als auch in Holland unterwegs. Gibt ja auch noch Unterschiede da, weil teilweise ist dann 130 Limit, teilweise dann irgendwie 120 oder auch 100. Weil gerade jetzt so in Holland war es dann wirklich straight up 100 auf der, in Anführungsstrichen, Autobahn, weil wegen Lärmschutz dann auch da, wo man lang gefahren ist. Nachts hätte man 120 fahren dürfen. Und es ist wieder genau das passiert, was ich auch damals beschrieben habe. Ich fand es ohne Spaß super angenehm. Also hätte ich in meinem scheiß Toyota noch ein Tempomat gehabt, es wäre das beste Leben gewesen. Ich hätte so richtig Zeit gehabt. Ich hätte auch hier und da mal nach links und rechts gucken können und so. Es war richtig eine entspannte Reisegeschwindigkeit. Ich wusste so, ach, ist doch kein Problem. Ich bin in 2,5 Stunden bin ich da. Ist doch easy. So kann man jetzt mal die Fahrt ein bisschen genießen, sich schön unterhalten, alles in Ruhe und so weiter. Und sobald ich wieder in Deutschland war, wurde das bodenblech, aber sowas von mal durchgetreten. Und dann habe ich mein 90 PS Toyota mal wieder auf 100 90 hoch beschleunigt, weil ich es halt einfach kann. Das ist eine scheiß Krankheit, dass so dieses, wenn ich schnell fahren darf, dann mache ich es auch, obwohl ich es an sich gar nicht so gut finde.
Ja, aber ich glaube, das ist die menschlichste aller Eigenschaften und wirklich das lebende Exempel dafür, dass wir als Gruppe, als Kollektiv von Menschen Regeln und Verbote brauchen, damit wir uns halbwegs vernünftig miteinander irgendwie umgehen. Also das ist ja, niemand will das Wort Verbot hören, gerade in der Politik und so. Ist immer, hey, die will mir das verbieten, so. Ja, Newsflash, es ist irgendwie, keine Ahnung, es gibt 7 Millionen Verbote in diesem Land. Eine rote Ampel ist ein Verbot, du darfst da gar nicht rüberfahren, so, leb damit. Ist vielleicht trotzdem eine ganz gute Idee, dass es da rote Ampeln gibt, so, weil ansonsten wird es halt nicht funktionieren. Aber ich glaube, das ist wirklich das Allermenschlichste, dass man selbst in der völligen Überzeugung davon, dass das, was man gerade macht, falsch ist im Großen, so, im Kollektiven und mir im Individuellen auch noch nicht besonders gut tut, aber ich darf es ja, also sollte ich es dann wohl machen. Also ich weiß nicht, warum das passiert, aber das ist genauso wie, stell dir vor, du würdest jetzt, keine Ahnung, würdest jetzt besoffen Autofahren erlauben. So. Würden auch viel zu viele Leute machen, in dem Wissen, dass es halt Schwachsinn ist, sowohl im Großen als auch im Kleinen, würdest du es machen, weil es nicht verboten ist. Also warum auch immer, aber das scheint das Menschliche zu sein.
Also für alle, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, ich würde es nicht machen, also ich sage 100% authentisch safe.
Würde das safe passieren, natürlich. Ja. Und obwohl du weißt, dass es natürlich vollkommen verantwortungslos ist und so und auch für dich selber beschissen und so, macht man es halt, weil es ist halt irgendwie erlaubt. Also ich weiß auch nicht warum, ob das so ein Urinstinkt von Grenzen austesten und so ein Freiheitsdrang und ja, weil ich darf, mache ich auch und so. Aber dass man nicht alles machen muss, was man darf, ist vielleicht so eine Info, die noch ein bisschen mehr durchsickern sollte. So.
Naja, aber deswegen muss man sich auch immer wieder dabei ertappen, wenn man so ein paar ehrliche Momente hat. Ich möchte mit dir noch über ein großes Thema reden. Das ist sogar ein bisschen älter her. Also ein bisschen länger her tatsächlich, die ganze Geschichte. Ist eine gemeinsame Leidenschaft von uns beiden, nämlich E-Scooter fahren.
Ah ja.
Also da sind wir sind erstmal Weltklasse. Du kannst auch gerne nochmal von deinem Erlebnis dann danach erzählen, nachdem
muss
ich so
gar
vielleicht
nicht sein,
die...
aber ja.
Und doch, erzähl das mal bitte, komm, ist jetzt genauso wie mit dem Spruch. Erzähl mal bitte genau, was passiert ist. Ich kann es kurz einleiten. Du hattest eine gemeinsame Fahrt mit deiner Dame, mit Leonie. Und ich fand es auch schön, das war eins der schönsten Komplimente, was du mir in letzter Zeit gegeben hast. Meintest du so, Alter, mit dir Roller fahren macht so Bock, weil ich kann alle Manöver durchziehen und ich kann alles machen, was ich will. Ich weiß, du bist hinter mir oder neben mir und du bist halt am Start, während man natürlich mit einer zaghafteren Person, in dem Fall jetzt deine Dame oder auch Sarah, die würde ja auch niemals so durchziehen, halt dann immer schon 50 Meter hinter einem ist und du dann halt warten musst. Also, das war sehr schön. Wir lieben es zu sliden mit der Rückbremse, mit dieser Hinterbremse, halt so diese Moves zu machen. Es ist unglaublich geil. Und dann hattest du eine gemeinsame Fahrt mit deiner Dame. Hast vorher noch, relativ großspurig, würde man meinen, hast du angekündigt, dass du hoffst, dass E-Scooterfahren bald irgendwann mal olympisch werden könnte, weil du dann wirklich, also ernst gemeint, glaubst, dass du eine Chance hättest, eine Medaille für Deutschland zu gewinnen.
Ja.
Und da kannst du jetzt gerne einsetzen und den Rest der Story, der unmittelbar danach passiert ist, einmal kurz illustrieren für die Leute da draußen.
Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, wohin diese Narration jetzt führt. Aber sagen wir mal, kurzen Schritt zurück. Ja, ich finde, also dieses Lob, was ich dir ausgesprochen habe, ist wirklich ernst gemeint, weil wir hatten, ich glaube, du weißt, welche Passage ich meinte. Das war unmittelbar, bevor ich dir das gesagt habe, hatten wir eine Passage, da sind wir episch gefahren. Also wirklich absolut heftig. Alles vollkommen an der Grenze des irgendwie noch vom Risikomanagement vertretbaren, ne? Aber nichts davon straßenverkehrstechnisch erlaubt, so, ne? Aber es war einfach eine unglaubliche Passage und ich habe selber, man merkt das ja manchmal, wenn man sich auch ein bisschen in so einen Groove fährt, wie so ein Shooter, der eine Hotstreak hat, und ich hatte selber das Gefühl, und ich bin vorgefahren, weil ich den Weg kannte und konnte dich nicht sehen.
Es war so wie bei diesen Formel 1 Spielen. Wir haben beide die Ideallinie gesehen.
Ja, genau. Genau. Und ich habe gemerkt, dass ich gerade unfassbar gut fahre und wirklich auch immer voll auf dem Gas und so, also wirklich alles am Limit und so. Und habe mich dann umgedreht und habe gemerkt, du bist 3 Meter hinter mir. Und ich war so zufrieden damit, weil du einfach komplett genau die gleiche Linie gefahren bist und auch total durchgezogen hast. Deswegen war das wirklich ein schöner Moment, finde ich. So, zurück zu dieser Geschichte. Ja, ich habe mich vielleicht hinreißen lassen zu behaupten, dass ich, wenn E-Roller fahren und sliden und driften olympisch wird, ich mich da schon in einem ernsthaften Szenario zu den Medaillenfavoriten zählen würde, weil ich wirklich, ich habe viele Reps aktuell, ich habe es wirklich trainiert, ne? Ich bin auch eher so der Typ, das ist auch nochmal spannend, ich bin immer eher der Typ, der, wenn ich von A nach B fahre, also ne, eine Strecke, die ich jetzt immer wieder fahre irgendwie, und es gibt meinetwegen 3, 4 verschiedene Wege, die alle gleich lang sind, ich fahre immer den gleichen, immer. Also da bin ich wirklich wie so ein Autist.
Ja, ja.
Ich werde immer den gleichen Weg fahren. Ich werde auch immer die Kurve gleich nehmen. Ich werde an der gleichen Stelle bremsen, so, ne, sofern ich jetzt herausgefunden zu haben, dass das quasi der beste Punkt ist zum Bremsen und so. Und ich habe diesen Weg von Maddin vom Schrebergarten nach Hause oder andersrum. Ich glaube, es war sogar zum Schrebergarten hin. Habe ich perfektioniert. Ich weiß, wann man wo langfahren muss. Ich weiß, wo man springen kann. Ich weiß, welche Kurve man am schnellsten fährt, wenn man slidet oder wenn man kurz vorm Gas geht, aber nicht richtig bremst und so. Also ich habe das Ding wirklich halbwegs perfektioniert, was mich zu dieser Aussage verleitet hat, zu sagen, so, olympisch, dann wäre ich dabei. So, Leonie war auf dem Fahrrad, meine ich, und ich bin halt Roller gefahren, so, weil ich auch noch kein eigenes Fahrrad hatte zu der Zeit. Und dann sind wir an so einem Park entlang gefahren, wo sich der Weg dann über so ein bisschen eine Kies-Schotter-Mischung halt mal kurz so ein bisschen wieder Richtung Bürgersteig sozusagen gebaut. Und das hat so eine solide Rechtskurve, ist schon relativ steil. So. Und ich dachte, komm, ne, war wieder gut drauf, lief alles gut, ne, hatte einen guten Fahrtag, war alles irgendwie, hab die Kurven gut genommen und so, war alles gut. Und dachte, warum auch immer, obwohl das wirklich nicht etwas ist, was ich normalerweise mache, dass das jetzt der Moment ist, wo ich mal kurz zeigen kann, wie gut ich sliden kann, auch auf so einem Kiesuntergrund und nicht nur irgendwie auf normalem Sand oder Asphalt oder so. Und da einfach mal so einen schönen 360, 180, ne, einfach mal so eine ordentliche Drehung, so ein Brenner, den früher die Idioten mit ihrem Golf 3 irgendwo gemacht haben, kurz nach der Fahrschule und dann so
wie ich mit dem Golf 4.
Genau, so ein Ding, ne, die Reifen mal so ein bisschen durchdrehen lassen. Fahr also gar nicht so ultra schnell, aber auch nicht langsam. Ich würde sagen so 10, 12 km/h, würde ich sagen. Fahr auf dieser Schotterpiste und fahr extra so eine hoch groß geneigte Linkskurve mit dem Ziel, dann Vollgas die Rückbremse zu treten, die bei Boltrollern immer links ist, falls ihr das ausprobieren wollt. Rechts packt ihr euch vorne rüber, aber links ist die Hinterbremse, und wollte halt so ein 360 machen. Und Leonie war halt hinter mir und war halt ganz normal mit so 7 km/h am Fahrrad fahren, weil wir da halt irgendwie lang mussten. Und ich habe mich auf die Fresse gelegt, wie ein Meister. Also ich habe wirklich ich würde sagen, es war so ein 250, 270 ungefähr, den ich gemacht habe. Viel zu schnell, komplett die Kontrolle verloren und habe mich wirklich mit Mach 7 da richtig heftig hingepackt. Also so Druckstellen komplett, ne, so sagen wir mal von der Wade hoch bis zur Hüfte irgendwie alles aufgeschürft, Hose halb im Arsch, so halb am Bluten drunter und so, und mich wirklich so unwürdig aufs Maul gelegt. Aber alles in der Geschwindigkeit, die glaube ich von außen noch relativ moderat aussah. Also es sah noch nicht mal so aus, als hätte ich gerade fast einen gigantischen Stunt gestanden, sondern es sah auch so aus, als wäre ich einfach, weil ich keine gute Körperbeherrschung habe, bei einem durchschnittlichen Driftmanöver komplett aufs Maul geflogen. Und Leonie hat mich angeguckt mit so einer Mischung aus natürlich erstmal irgendwie so alles okay mäßig, Mitleid, aber auch so ein bisschen Verständnislosigkeit, wie das jetzt gerade passieren konnte. Und in diesem Blick war 0% Begeisterung oder so, oder sagen wir sowas wie Beeindrucktheit oder so. Also das vielleicht als Lerneffekt. die Intention, die ich warum auch immer kurz hatte, mal kurz ein bisschen Eindruck zu schinden, hat in keiner Art und Weise stattgefunden. Ich habe nur relativ schwere körperliche Blessuren davon getragen.
Aber das ist doch das Geile, das ist doch das Geilste. Weil du wusstest es ja auch, ich kenne das auch von mir. Wie oft in meinem Leben habe ich schon irgendwas gemacht, wo eigentlich ja der klassische Impuls wäre zu sagen, ich versuche jetzt meinen Gegenüber zu beeindrucken, in dem Fall Sarah, wissend, dass ihr das komplett egal ist.
Ja, klar.
Dass ich sie damit nicht kriege, schrägstrich es sie eher sauer macht oder sie wieder nur mit dem Kopf schüttelt und sagt, was soll die Scheiße denn jetzt? Ich mache es trotzdem. Wie oft ich in meinem Leben auch schon einen Joke gezündet habe, wo ich weiß, sie wird sauer, sie wird komplett sauer. Aber ich mache es jetzt irgendwie trotzdem. Ich liebe das. Deswegen ich, also meinen höchsten Respekt hast du. Ich meine, aus meiner Blase, ich habe mich in letzter Zeit so oft aufs Maul gelegt und wirklich war kurz davor, dass ich wirklich schwer verletzt im Krankenhaus sitze, glaube ich, nach meinem letzten Pennyboard-Unfall in Hamburg. Ich habe da sehr viel Verständnis für und ich finde auch, dass wir das nochmal ausbauen müssen, unsere E-Scooter-Fähigkeiten. Also ich finde auch, wir müssen uns irgendwie, wir müssen uns einen kaufen. Wir müssen den dann so illegal so tunen auf 27 km/h. Weil 30 ist wirklich die Grenze, wo es auch wirklich schnell und gefährlich wird. Also gerade ohne Helm. Aber wir, ja, 20 safe. Sind zu wenig. Da sind wir uns einig.
Ja, also du hast ja manchmal die Dinger, ne, die dann so 22, 23 oder so fahren, weil sie halt irgendwie nicht ganz perfekt eingestellt sind.
Steht da
das
immer,
ist
aber
ein
ist ja nicht
geisteskranker
so.
Unterschied. Ja, aber du merkst ja, dass da eine totale Schwankung zwischen diesen einzelnen Rollern ist. Aber alles über 25 ist gemeingefährlich. Kannst du nicht machen. Ist einfach unfassbar schnell. Ich bin auch immer kurz davor, mir einzukaufen, abseits davon, dass ich kein Geld habe. Ist es aber trotzdem so ein Ding, wo ich immer drüber nachdenke und dann irgendwie zum Ergebnis komme. Das Geile daran ist ja eigentlich halt, dass es eben nicht meiner ist und dass ich nicht, das also Scheiße, nicht damit ich machen kann, was ich will, so auch ein bisschen ehrlicherweise so, aber dass ich halt die Dinger spontan benutzen kann und eben nicht morgens damit losfahre, weil ich weiß, heute Nachmittag brauche ich den, dann kann ich auch ein Fahrrad nehmen. So, also eigentlich müsste es in diesen ganzen Subscription-Dingern ein Modell geben, in dem man quasi einmalig sozusagen einen kauft. Also ich kaufe mir sozusagen bei Bolt jetzt einen Roller, aber ich kann jeden benutzen.
Jederzeit eintauschen.
Genau, ich kann einfach jeden davon benutzen, weil dann habe ich den Benefit, dass ich halt immer Zugriff auf einen habe, aber mittelfristig wird es günstiger sein, weil so viel wie ich fahre, habe ich wahrscheinlich in 3 Monaten einen refinanziert, so, ne? Aber das Modell gibt's ja leider noch nicht, aus gutem Grund wahrscheinlich.
Ich erinnere mich an einen, deswegen muss ich auch gerade so lachen, ich erinnere mich an einen schönen Moment, den wir beide auch zusammen hatten, auch wieder mit Bolt, ist auch kein Placement leider, wir bleiben,
nee, aber ich arbeite dran, ich bin
in
Kontakt.
Wir sind die Testimonials auf jeden Fall dafür, das müssen wir machen, als ich auch, also das ist ja immer der Moment, wenn man sich den zweiten Roller holt, ist immer dieses, man hofft, dass beide einen guten haben, man will nicht, dass der andere einen besseren hat und es ist katastrophal, wenn man den beschissenen hat und der andere so einen okayen bis guten. Und dann habe ich mir irgendwann mal einen gezogen, wo ich dann direkt zu dir meinte, ey Digga, der ist kurz davor auseinanderzufallen. Und du so, oh ja, krass, ist wirklich so. Du guckst eine Millisekunde nach links, ich fahr los, zieh einen maximalen Ollie wie beim Skateboard.
Heftigen, wirklich.
Und wirklich so, also gefühlt 40 Zentimeter mal locker hoch, lande da drauf, das Ding scheppert wirklich fast auseinander. Und ja, auf dem Niveau sind die Roller-Eskapaden bei uns. Aber das ist schön. Also das ist GoPro-worthy fast. Ich möchte trotzdem jetzt zu dem Punkt zurückkehren, warum ich überhaupt eigentlich drauf gekommen bin. Ich habe letztens was gemacht und ich möchte jetzt von dir ein Feedback haben.
Oha.
Ein Feedback, nicht als Podcast-Kollege. Ich möchte ein Feedback von dir haben als mein bester Freund. Mhm. Ich möchte da auch, also du kannst ehrlich sein.
Oh, das macht mir fast Angst.
Es ist letztens passiert.
Okay.
Es ist letztens passiert. Es war noch nicht Hochsommer, aber es war warm genug, dass ich so im Juni mit kurzer Hose abends nach Hause gefahren bin. Mit einem Bolt-Roller. Es kam der Moment, dass ich nach 10 Minuten langsam so merkte, Harndrang.
Ah, oh, du hast beim
Fahren
gepisst.
Aber auch, ja, jetzt hast du es vorweggenommen, aber ja. Ich habe dann, weil dann war halt die Überlegung, und das kennst du auch, nicht so Bestzeit, aber man weiß ja immer, je nachdem, wie viel es kostet, weiß man immer, wie schnell man war.
Ja.
Und man hat schon auch diesen Impuls, nicht aus Geizigkeit, also nicht aus Geiz, sondern eher so aus diesem, ich will eine gute Route fahren, ich möchte eine gute Zeit abliefern, ich möchte jetzt nicht trödeln.
Ja.
Und deswegen war es mir auch zu blöd, da jetzt zu sagen, ich wollte auch nicht irgendwie hinstellen und dann wieder drücken, dass es dann nicht mehr zählt und mir dann einen neuen holen oder so. Und dann habe ich, weil ich eine kurze Hose anhatte, habe ich mein Löres, habe ich rausgeholt unter der Boxershort.
Unten oder
ich mache
oben?
Es übrigens
über den Bund,
ich habe
oder
gerade
unten durch das Hosenbein?
Unten durch, unten durch. Ich habe auch übrigens gerade für alle, die sich's vorstellen können, ich habe mit meiner linken Hand gerade meinen Penis in der Hand, um es vorzumachen.
Good.
Und habe dann, während der Fahrt, habe ich so links an mir vorbei halt gepinkelt und ja, es sind 1-2 Autos sind parallel an mir vorbeigefahren, es war schon spät, es war glaube ich nach dem Code-Clan-Stream, deswegen es war so 12:30 Uhr Und dann bin ich durch die Düsseldorfer, nicht Innenstadt, also das will ich jetzt nicht sagen, es war ungefähr für alle, die zufälligerweise in Düsseldorf bei der German Beach Tour waren, es war die Strecke. Die Strecke war es daran vorbei. Da habe ich dann einmal uriniert und ich möchte von dir wissen, ob das okay war oder nicht.
War, was war die Umgebung, also wo ist es hingegangen? Einfach quasi Bürgersteig oder schon so eine Busch-Gebüsch-Szenario, wo du...
30% so Busch-Baum-Szenario, 70% schon auch der Fahrradweg einfach.
Der Fahrradweg. Also, ich möchte in einer Welt leben, in der das gesellschaftlich normal ist. Da fangen wir mit der Aussage, können wir mal anfangen. Und ich kann dir das in keiner Art und Weise übel nehmen, weil niemand direkt zu Schaden gekommen ist. Du hast ja niemanden angepisst. Also zumindest gehen wir mal davon aus, dass du niemanden angepisst hast.
Hab ich nicht.
Es war nachts, also es ist bis morgens auch getrocknet. Abseits davon, dass da eine Schnecke rübergeht und zufällig durch deine Pisse wartet, wird da ja nicht viel passieren. Also keine unmittelbaren Folgeschäden. Und ich finde die Aktion so cool, dass ich auch Folgeschäden damit rechtfertigen würde. Also ich finde, es gibt ja bei so Sachen immer auch wieder so ein Verhältnis zwischen, was darf man machen, was darf man wirklich nicht machen, es sei denn, es ist sehr cool. Also weißt du, das gibt dir nochmal so ein, zwei extra Schritte. Außerdem, Fun Fact, habe ich letztens erst die Jan-Ulrich-Doku gesehen, wie wahrscheinlich viele von euch da draußen. Und da gibt es dieses eine herrliche Segment, in dem darüber gesprochen wird, dass Jan-Ulrich 97, glaube ich, bei seinem Toursieg, genau, ja, als er schon Gesamtwertungsführender war und so und alles auf so Sieg der Tour de France hinaus lief, war der anscheinend nicht so ganz gesund, ne? Und hatte ein bisschen Magen-Darm, Scheißerei und so. Und dann erzählt das, glaube ich, Richard Virenc, sein damals Hauptkonkurrent, hat irgendwie gesehen, der war hinter ihm am Fahren, hat irgendwie gesehen, dass es dem nicht so richtig gut geht, wie auch immer er das irgendwie ausgemacht hat und dachte so, na, wer weiß, vielleicht, ne, hatte da, glaube ich, schon 7-8 Minuten Rückstand, aber dachte nur, vielleicht gibt's ja noch eine Chance. So, dann erzählt der Virenc, das ist in dieser Doku so herrlich, wie Ulrich, weil er auf den Schacht muss, was macht er? Er hat diese, man kennt sie, glaube ich, diese Team Telekom, diese Mütze, die so ein bisschen so eine Schirmmütze hat quasi. Ne? Nicht so richtig wie so ein Basecap, aber halt so
Mini-Schirm.
So einen angedeuteten kleinen Schirm. Zieht er sich vom Kopf, zieht sich seine Radlerhose runter, nimmt den Arsch seitlich vom Sattel und scheißt in diese Mütze und schmeißt sie an den Straßenrand, weil er halt Durchfall hatte. So, und der hatte ja, also jetzt kann man natürlich sagen, die Szenarien sind nicht komplett vergleichbar, weil es bei dir nicht um einen prestigeträchtigen Preis ging, sondern es ein Faulheit war. Aber ich finde das schon insofern vergleichbar, dass das am Ende des Tages einfach eine Aktion ist, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt gerade sinnvoll. So, Ulrich hätte auch stehen bleiben können und sich an den Rand hocken und dahin kacken können, dann wäre Virenc abgedampft und er hätte wahrscheinlich die Tour de France nicht gewonnen. So, und dann zu sagen, ja gut, dann nehme ich jetzt halt mal kurz das in Kauf, dass jetzt relativ viele Leute, damals war es, glaube ich, hoffentlich noch nicht ganz so krass videobegleitet und drohnenbegleitet wie heute so, aber dass mindestens mal die 50 Fahrer um mich rum jetzt halt sehen, dass ich gerade in meine Mütze kacke und die dann halt einfach an den Straßenrand werfe und dann nehme ich mal an, auch kein Klopapier und kein feuchtes Klopapier dabei hatte, sondern wahrscheinlich einfach wieder hochgezogen hat und das Ding am Ende dann halt dadurch geschafft hat, Nachgang ist, Virenc hat dann trotzdem eine Attacke gefahren, weil er gemerkt hat, dem geht's nicht gut, hat er aber geschafft und so mit Hängen und Würgen so. Aber ich finde, wenn Jan Ulrich sich in die Hose scheißen darf beim Fahrradfahren und das einfach an den Straßenrand werfen darf, dann darfst du beim Rollerfahren auch mal ein bisschen in die Peripherie pissen.
Es ist für mich ein inneres Applaudieren, weil das ist auch mal wieder so ein Thema. Great minds think alike. Hättest du nichts gesagt, / was anderes, ich wäre genau auf diesen Jan Ulrich vielleicht gegangen. Also nicht das Beispiel, das kannte ich noch nicht mal, aber ich wäre auch darauf gegangen, warum es bei Jan Ulrich Sport auf allerhöchstem Niveau ist und inspirational und bei mir asozial. Das hätte ich nicht eingesehen. Und ich möchte auch noch kurz als Statement, vielleicht auch als letztes, einmal sagen, ich habe jetzt so getan, als ob das eine einmalige Sache war und ich auf dein Feedback warte. Es ist 3 weitere Male bisher passiert. 3.
Aber also alles danach, weil du dann das Gefühl hattest, es ist irgendwie ist es okay?
Ja, es funktioniert. Erstmal das Schöne war ja, das eigentlich Schöne war ja diese Unsicherheit. Mhm. Weil es war ja wirklich beim ersten Mal, war es ja wirklich so dieses, mache ich das jetzt wirklich? Dann war es auch so, ich gebe es auch zu, es war so ein bisschen dieses, klappt das
verboten?
Jetzt? Also Interesse, ob es klappt.
Okay.
Und dann habe ich es einfach durchgezogen und dann halt checken, dass es funktioniert und eigentlich eine ganz chillige Nummer war. Und es sieht halt auch echt witzig aus,
ja,
muss man sagen.
Das glaube ich.
Also auch in der Vorstellung, ich weiß, erregen öffentlichen Ärgernisses und so weiter. Aber Ich fände das ja total unterhaltsam, wenn ich mal irgendwie nachts irgendwie gerne auf der anderen Straßenseite, aber so sehe wie einfach, weil du pisst halt ja wirklich so, je nachdem wie dringend es war, und es war natürlich dringend, du pinkelst ja dann wirklich so 200 Meter lang quasi, ne? Also, also dieses Bild, ich hätte es halt wirklich gerne, da hätte ich Drohnen-Footage gerne wirklich von, um halt zu sehen, wie das aussieht, wenn einer mit 20 km/h einfach da so einen konstanten Strahl
da
so
die Straße lang
ist, ne?
Fährt. Ja.
Das ist total geil.
Aber ich finde, der Jan Ulrich Vergleich hinkt allein schon dadurch nicht, weil es ja durchaus sein kann, dass du, nur weil du nicht abgestiegen bist, eine Bestzeit gefahren bist.
Ja.
Also, weißt du?
Korrekt.
Das ist die,
und
die
wir
Option
bereiten uns ja auch auf Olympia vor.
Das war quasi Trainingslager. Schön. Das schöne Bilder habe ich im Kopf. Ich glaube, ich werde es nicht probieren, einfach auch aus bekannten Gründen des Bardrucks.
Ja, du kriegst deinen Hoden da
auch
nicht raus und so. Bardruck, ja, du pingelst dich an, nicht drauf, das ist mit deinem Hoden und so, das ist schwierig. Ja. Lass es bleiben.
Ich würde allen sonst empfehlen, wenn es wirklich mit relativ wenig Risiko für andere Beteiligte des Lebens zu machen ist, dann das gerne einfach mal auszuprobieren.
Ja. Frauen schwer, würde ich behaupten.
Ja, weil sich die Urinella auch noch nicht durchgesetzt hat. Ne? Aber
stimmt.
Auch das
aber
einfach versuchen.
Alle mit dem Dödel gerne mal machen, ja.
Finde ich gut.
Mhm. Gut, ich glaube, wir können es damit belassen.
Ja, finde ich auch. Das war ein würdiger Abschluss auf jeden Fall.
Sehr schön. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr ein bisschen Spaß hattet, ne? Sorry und so weiter. Aber ja, es wird ja ein bisschen ruhiger, es wird wieder Winter, Regelmäßigkeit kehrt ein und dementsprechend sollte das Ganze hier zumindest ein bisschen besser laufen als in den letzten Wochen.
Dirk hat auch wieder mehr Zeit jetzt in Zukunft, versprochen.
Du bist so ein Wichser, ohne Scheiß.
Macht's gut, haut rein.